Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjönen kreuz und quer durch Korea unter anderem darüber, dass es im Frühling in Korea heute deutlich früher blüht als noch vor einigen Jahren. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet, gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi fordert fundamentalen wirtschaftlichen Wandel. Nordkorea will ballistische Rakete mit Streumunition Gefechtskopf getestet haben. Nordkorea-Besuch von Chinas Außenminister, Seoul hofft auf Beiträge zur Entspannung. Präsident Lee Jae-myung hat mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten auf die Notwendigkeit grundlegender Veränderungen des Wirtschaftssystems des Landes aufmerksam gemacht. Es lasse sich kaum vorhersagen, wann die Situation unter Kontrolle gebracht werden könne, sagte er am Donnerstag auf einer Sitzung des Nationalen Wirtschaftsbeirats an seinem Sitz Cheongwa-dae. Es heiße zwar, dass eine Waffenruhe vereinbart worden sei, jedoch habe es laut Berichten auch heute Bombenangriffe gegeben. Man sollte sich nach besten Kräften kurz-, mittel- und langfristig gut vorbereiten, damit die Bürger nicht mehr leiden und eine hoffnungsvolle Zukunft haben könnten, forderte er. Aus kurzfristiger Sicht stelle der Nahostkrieg eine sehr große Bedrohung für die nationale Wirtschaft dar. Langfristig gesehen sei es anscheinend an der Zeit, grundlegende Veränderungen im koreanischen Wirtschaftssystem vorzunehmen, betonte der Präsident. Nordkorea hat die ballistische Kurzstreckenrakete Hwasong 11KA mit einem Gefechtskopf mit Streubomben getestet. Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Dem Bericht zufolge führten die Akademie für Verteidigungswissenschaften und die Raketenbehörde von Montag bis Mittwoch Tests mit einer Reihe von bedeutenden Waffensystemen durch. Offenbar wurde getestet, wie mit der mit einem Streumunition-Gefechtskopf bestückten Rakete der Reihe KN-23 oder Hwasong 11KA der nordkoreanischen Version der Iskander ein hochintensiver Angriff verübt wird. Die Außenministerien Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkorea nach dessen erneuten Raketenstarts aufgefordert, Provokationen zu stoppen. Laut dem Außenministerium in Tokio telefonierten Paek Yong-jin, Generaldirektor für die Politik der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, David Wilsol, stellvertretender Abteilungsleiter im US-Außenministerium, und Kengo Otsuka, stellvertretender Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, am Mittwoch miteinander. Die Beamten bekräftigten, dass Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea gegen die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen. Sie forderten Nordkorea auf, solche Provokationen, die Frieden und Sicherheit in der Region und der internationalen Gemeinschaft gefährden, einzustellen. Südkorea hofft, dass der Austausch zwischen Nordkorea und China zur Entspannung und Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel beitragen wird. Dies erklärt ein Beamter des Außenministeriums in Seoul am Mittwoch angesichts eines für Donnerstag und Freitag vorgesehenen Nordkorea-Besuchs des chinesischen Außenministers Wang Yi. Die Regierung verfolge die Entwicklungen in den Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel einschließlich der nordkoreanisch-chinesischen Beziehungen weiterhin genau. Man befinde sich in Bezug auf die Fragen der koreanischen Halbinsel über diplomatische Kanäle in engem Austausch mit China, fügte der Beamte hinzu. Laut Informationen spricht das südkoreanische Außenministerium mit der chinesischen Seite über einen Südkorea-Besuch von Wang Yi. Ein Termin stehe aber bisher nicht fest. Nach der Einigung Washingtons und Teherans auf eine Waffenruhe hat die südkoreanische Regierung aktive Unterstützung für einheimische Schiffe zugesichert, die die Straße von Hormuz passieren wollen. Das Ministerium für Ozean und Fischerei teilt am Mittwoch mit, dass mit den Reedereien gesprochen wurde, zu denen die 26 dort festsitzenden koreanischen Schiffe gehören. Erörtert worden sei, auf welche Weise die Schiffe die Meerenge passieren sollten. Das Ministerium beschloss, den Reedereien zügig bestätigte Informationen zur Durchfahrt weiterzuleiten, die das Außenministerium und weitere zuständige Institutionen bereitstellen. Auch über den Stand der Passage ausländischer Schiffe werde informiert. Entscheidet sich ein Kapitän für eine Passage, werden laufend sicherheitsrelevante Informationen bereitgestellt. Die Regierung werde die Schiffe bei ihrer Passage der Straße von Hormuz bestmöglich unterstützen, teilte das Ministerium mit. Grundsätzlich werde aber an der Empfehlung festgehalten, in dem Gebiet möglichst nicht zu fahren. Denn in der Straße von Hormuz gäbe es unverändert hohe Risiken. Die Luftwaffen Südkoreas und der USA beginnen am Freitag ihre gemeinsame Übung Freedom Flag. Die erste Freedom Flag Übung im Jahr 2026 findet vom 10. bis 24. April auf dem Luftwaffenstützpunkt in Gwangju statt. Freedom Flag ist ein groß angelegtes gemeinsames Luftmanöver Südkoreas und der USA. Es findet jährlich zweimal, jeweils im ersten und zweiten Halbjahr statt. Für das Manöver werden eine Reihe von Kampfjets, Transportflugzeugen, Tankflugzeugen, Frühwarnflugzeugen und Drohnen beider Seiten mobilisiert. Die südkoreanische Luftwaffe wird nach eigenen Angaben diesmal federführend sein, um auf die Übernahme der Befehlsgewalt in Kriegszeiten vorbereitet zu sein. Der Schwerpunkt liege auf der Überprüfung der Fähigkeiten zur Durchführung gemeinsamer Operationen. Während der Übung findet auch eine detaillierte Überprüfung der Fähigkeiten der südkoreanischen Luftstreitkräfte zum Erkennen und Bekämpfen des Feindes statt. Es handelt sich dabei um eine der Aufgaben, die für den Transfer des Kommandos im Kriegsfall an Südkorea bewertet werden. Die erste in Serie gefertigte Einheit des koreanischen unbemannten Aufklärungsluftfahrzeugs mit mittlerer Flughöhe MUAV ist vom Band gelaufen. Die Zeremonie hierfür fand am Mittwoch im Tech Center von Korean Air in Busan statt, wie die Behörde für Werbeschaffung bekannt gab. Es handelt sich um das erste koreanische strategische unbemannte Luftfahrzeug. Unter Federführung der Behörde für Wehrbeschaffung und der Behörde für Verteidigungsentwicklung beteiligten sich Unternehmen wie Korean Air und LIG D&A an dessen Entwicklung und Massenproduktion. Die Drohne ist in der Lage, in einer Höhe von 10 bis 12 Kilometern Ziele am Boden zu erkunden. Die Reichweite ihres Radars beträgt 100 Kilometer. Nach der Indienststellung dieser Fluggeräte werde das südkoreanische Militär über die eigenständige Fähigkeit verfügen, mittels Hochleistungskameras und Sensoren die strategischen Ziele des Feindes in Echtzeit zu überwachen und zu handeln, hieß es. Mehr als 9 von 10 Angestellten in Südkorea haben laut einer Umfrage bereits künstliche Intelligenz genutzt. Eine Online-Umfrage bei 130 Personalverantwortlichen von Unternehmen und 209 Angestellten im Vorjahr habe ergeben, dass für Beschäftigte die KI-Nutzung zum Berufsalltag werde. Dies steht in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Jobvermittlers Wanted Lab. 92,1% der befragten Angestellten gaben an, dass sie Erfahrungen mit der KI-Nutzung gemacht hätten. Von ihnen nutzen etwa 86% fast täglich KI bei der Arbeit. 95,8% der Befragten sagten, dass sich dank des KI-Einsatzes die Qualität von Ergebnissen verbessert habe. 78,4% sahen ein höheres Arbeitstempo. Die durch den KI-Einsatz gewonnene Zeit nutzen 46,7% für die qualitative Verbesserung bestehender Arbeiten und 18,7% für die Planung neuer Projekte und Dienstleistungen. Die K-Pop-Gruppe BTS hat am Donnerstag im Koyang-Stadion in Korea ihre neue Welttournee Arirang gestartet. Die Gruppe plant insgesamt 85 Auftritte in 34 Städten, wie ihre Agentur Big Hit Music mitteilte. Auftreten wird sie in Japan, den USA, Deutschland und weiteren Ländern. Die Tournee wird voraussichtlich die höchste Zuschauerzahl unter den bisherigen K-Pop-Konzerttourneen erreichen, da die Konzerte in Stadien oder großen Konzerthallen stattfinden und mit einer 360-Grad-Bühne ausgestattet sein werden. Es sind bereits 46 Konzerte ausverkauft, darunter die in Koyang, Tokio, Nordamerika und Europa. Laut dem Eventveranstalter Live Nation haben BTS allein mit 41 Auftritten in Nordamerika und Europa rund 2,4 Millionen Eintrittskarten verkauft. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Im australischen Nationalmuseum in Canberra lässt sich derzeit alles Koreanische erleben. Musik, Mode, Küche und Film, die sogenannte koreanische Welle, auch Hallyu genannt, rollt über die Südhalbkugel. Wie es einem Land, das vor wenigen Jahrzehnten noch von Krieg und Armut geprägt war, gelang, zur globalen Kulturmacht zu werden, zeigt eine große Sonderausstellung, die noch bis Mitte Mai läuft. Mehr dazu im ersten Teil. Ein weißer Hund, der Lebensweisheiten verteilt, eine Katze mit scharfer Zunge und dahinter eine 35-jährige Koreanerin, die ihren Bürojob aufgegeben hat und jetzt das Doppelte verdient. Im zweiten Teil geht es um ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz aus Alltagsmenschen Unternehmer macht. Kirschblüten im März, Pflaumenbäume schon im Februar. In Südkorea blüht es im Frühling immer früher. Das bringt nicht nur die Natur, sondern auch Feste, Feiertage und die Tourismusplanung durcheinander. Der Klimawandel macht Koreas Frühjahrstradition unberechenbar. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie die neue Donnerstagsrubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Derks. Zuerst legen wir etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit dem Lied Not a Dream, gesungen von Song So-hee. Thank you. Im australischen Nationalmuseum in Canberra ist derzeit eine der umfangreichsten Ausstellungen zur koreanischen Popkultur außerhalb Koreas zu sehen. Unter dem Titel Hallyu, The Korean Wave, zeigt das Museum noch bis zum 10. Mai, wie es einem Land, das noch vor wenigen Jahrzehnten von Krieg und Armut geprägt war, gelungen ist, zu einer der einflussreichsten Kulturmächte der Welt aufzusteigen. Hallyu ist das koreanische Wort für die sogenannte Korea-Welle. Damit ist der globale Siegeszug koreanischer Popkultur gemeint. Popmusik, Dramaserien, Mode, Schönheitspflege und Küche haben in den vergangenen 2 Jahrzehnten weltweit Millionen von Fans gewonnen. Die Ausstellung wurde ursprünglich vom Victoria and Albert Museum in London entwickelt. Dort zeigen sie rund 140.000 Besucher. Australien ist damit das erste Land auf der Südhalbkugel, das die Ausstellung zeigt, ein Zeichen dafür, wie weit die Korea-Welle inzwischen reicht. Die Schau ist in 5 Abschnitte gegliedert. Sie beginnt mit dem globalen Phänomen Hallyu selbst und blickt dann auf die Geschichte Koreas zurück, von der japanischen Kolonialzeit über den Koreakrieg bis zum kulturellen Wiederaufstieg. Die folgenden Abschnitte widmen sich den Themen K-Drama und Film, K-Pop und Fankulturen sowie K-Beauty und Mode. Besonders der K-Pop-Bereich zieht viele Besucher an. Dort sind Bühnen, Kostüme koreanischer Idolgruppen und sogenannte Lightsticks ausgestellt. Das sind die charakteristischen Leuchtstäbe, die Fans bei Konzerten schwingen. Wer möchte, kann an einer sogenannten Dance Challenge teilnehmen und typische Choreografien ausprobieren. Im Mode- und Beauty-Segment reicht die Bandbreite von historischen Keramiken der Joseon-Dynastie bis zu Werken zeitgenössischer Designer. Auch die traditionelle koreanische Tracht Hanbok ist zu sehen. Begleitend zur Ausstellung findet ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. Geplant sind K-Pop-Tanzworkshops, Kurse zum Knüpfen traditioneller koreanischer Kordeln und Workshops, in denen Hanbok-Puppen gebastelt werden können. Darüber hinaus sind Vorträge zu K-Beauty, ein koreanisches Kulturfestival und ein Feinschmeckerabend mit koreanischer Küche geplant. Auch ein sogenanntes Chimek-Party-Event ist dabei. Chimek ist eine in Korea beliebte Kombination aus frittiertem Hühnchen und Bier, die in Korea als geselliges Vergnügen gilt. Die Ausstellung hat aber auch einen wirtschaftlichen Aspekt. So haben die koreanische Außenhandelsorganisation KOTRA und das koreanische Kulturzentrum in Sydney als Programmpartner koreanische Museumsartikel im Shop des Museums platziert. Im Museumsladen sind auch Kosmetik, K-Pop-Merchandise und Mode mit traditionellen koreanischen Mustern erhältlich. Für viele kleine und mittlere Unternehmen aus Korea ist dies ein erster Schritt in den australischen Markt. Die Ausstellung versteht sich somit nicht nur als kulturelles Schaufenster, sondern auch als Plattform für den wirtschaftlichen Markteintritt koreanischer Unternehmen in Australien. Auch das Museumscafé ist einbezogen. Auf der Speisekarte steht unter anderem ein Bulgogi-Burger. Bulgogi ist ein klassisches koreanisches Gericht aus dünn geschnittenem mariniertem Rindfleisch. So sollen Besucher ganz nebenbei mit der koreanischen Küche in Berührung kommen. Das Australische Nationalmuseum hat mit internationalen Kulturausstellungen in der Vergangenheit regelmäßig rund 200.000 Besucher angezogen. Die Erwartungen an die Hallyu-Schau sind entsprechend hoch. Die Ausstellung steht somit für ein erweitertes Hallyu-Konzept, eines, das über K-Pop und Dramaserien hinausgeht und Tradition, Industrie und gelebte Erfahrung miteinander verbindet. Yoon Sun-min, der Leiter des koreanischen Kulturzentrums in Sydney, betonte die Bedeutung der Ausstellung. Es sei etwas Besonderes, koreanische Kultur über einen so langen Zeitraum in einem so renommierten Museum auf der Südhalbkugel präsentieren zu können. Zudem freue er sich, dass gleichzeitig kleinen und mittleren koreanischen Unternehmen neue Absatzmärkte erschlossen würden. Die Ausstellung Hallyu, The Korean Wave ist noch bis zum 10. Mai im Nationalmuseum in Canberra zu sehen. Beim Scrollen durch den Instagram-Feed hält man manchmal unvermittelt inne. Ein Hund, der wie ein Mensch spricht. eine Katze, die schlagfertige Antworten gibt. Was zunächst wie ein kurzweiliger Clip wirkt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein durchdachtes Geschäftsmodell. Isora ist 35 Jahre alt, war 8 Jahre lang Büroangestellte und hat vor wenigen Monaten gekündigt. Heute verdient sie das Doppelte ihres früheren Gehalts. Mithilfe von künstlicher Intelligenz hat sie einen virtuellen Hund namens Pori und eine Katze namens Nyangi erschaffen. Gemeinsam sind sie der Star des Instagram- und YouTube-Kanals Pori und Nyangi mit rund 150.000 Abonnenten. Einzelne Beiträge erreichen dabei mehrere hunderttausend Aufrufe. Die Figuren sind KI-generiert. Pori, ein weißer, wolkig-flaschiger Hund, beantwortet Fragen des Publikums auf Koreanisch mit einer eigenen Stimme und einer unverwechselbaren Persönlichkeit. Auf die Frage, ob es im Leben einen leichteren Weg gäbe, antwortet Pori trocken, nein, es gibt nur den Weg, auf dem man selbst stärker wird. Solche prägnanten, oft überraschend tiefgründigen Aussagen haben dem Kanal eine treue Fangemeinde eingebracht und inzwischen auch Werbeanfragen von Großkonzernen und Regierungsbehörden. Isora betreibt den Kanal unter dem Firmennamen Good Moment. Sie begann das Projekt gemeinsam mit ihrer Familie, zunächst als Hobby. Der Hintergrund war weniger technisches Interesse als vielmehr ein nüchternes Kalkül. Als Angestellte spürte sie, dass ein fester Job keine Sicherheit mehr bedeutet, sondern nur einen vorübergehenden Halt bietet. Sie informierte sich über Immobilienversteigerungen als Einkommensquelle, besuchte einen entsprechenden Kurs für 3 Millionen Won, umgerechnet rund 2000 Euro, und wollte das Gelernte in die Praxis umsetzen. Doch das nötige Startkapital von über 100.000 Euro war unerreichbar. Dann stieß sie auf eine Alternative. Das Prinzip ist simpel. Wer ein Ladenlokal mietet, zahlt Miete, oft mehrere tausend Euro im Monat. Wer hingegen online arbeitet, zahlt nur die monatlichen Abo-Gebühren für KI-Tools. Bei ihr waren das höchstens 100.000 Won, also weniger als 60 Euro. Wenn das Projekt scheitert, ist der Verlust minimal. Das war für sie der größte Vorteil. 3 Monate nach der Kündigung hat sich das Experiment ausgezahlt. Was die genauen Zahlen angeht, hält sie sich bedeckt, nur so viel, es ist mehr als Doppelte ihres früheren Monatsgehalts. Den Unterschied macht nicht allein die Reichweite des Kanals, sondern auch die Struktur dahinter. Isora hat von Beginn an nicht auf Klickzahlen gesetzt, sondern auf emotionale Bindung. Pori hat eine konsistente Persönlichkeit, einen wiedererkennbaren Tonfall und eine fortlaufende Geschichte. Selbst als die KI den Namen der Katze einmal falsch aussprach, also Nengi statt Nyangi, wurde dies nicht als technischer Fehler abgetan, sondern zum Charakterzug erklärt. Pori ist eben noch jung und spricht nicht ganz fehlerfrei. So wurde aus einem KI-Fehler ein erzählerisches Detail. Inhalte nicht als einzelne Videos, sondern als eine fortlaufende Welt mit eigenen Figuren zu verstehen, sieht Isora als entscheidenden Unterschied zu den vielen ähnlichen Kanälen, die inzwischen entstanden sind. Denn KI-generierte Tiervideos gibt es inzwischen in großer Zahl. Kanäle wie Jeongseo Buran Kim Hemji, zu Deutsch etwa das nervöse Hamsterchen Kim, haben mit bis zu 700.000 Abonnenten sogar noch mehr Reichweite. Der Markt wächst schnell. Isoras Antwort darauf lautet, Tempo und Substanz zugleich. Nicht das fertige Produkt zähle, sondern die Geschwindigkeit der Umsetzung, sagt sie. Verzögert wird von der Masse der neuen Inhalte überholt. Das Geschäftsmodell geht über Werbeeinnahmen hinaus. Good Moment arbeitet an einer Lizenzierung der Figuren als eigenständiges geistiges Eigentum mit Merchandise-Artikeln, Bildungsangeboten und einem möglichen Export ins Ausland. Bereits jetzt gibt es Kommentare aus Australien und Japan. Langfristig will Isora Pori und Nyangi zu einer Figur wie Pororo machen, die zu den erfolgreichsten Animationsexporten Koreas gehört. An Interessierte, die angesichts des rasanten KI-Fortschritts um ihre Arbeitsplätze fürchten, richtet Isora eine klare Botschaft. Gerade jetzt sei der richtige Moment, um in die KI-Inhaltsproduktion einzusteigen. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil der Abstand zwischen denen, die jetzt handeln und denen, die abwarten, mit der Zeit immer größer wird. Ihr eigener Weg? Sie hat mit der Sprachlern-App Duolingo englischsprachige Eingabebefehle für KI-Werkzeuge geübt und sich in Online-Communities über neue Entwicklungen informiert und sich so Schritt für Schritt das Wissen selbst beigebracht. Als Einstiegsempfehlung nennt sie die KI-Assistenten ChatGPT und Gemini für die Ideenentwicklung und Textarbeit, den Videogenerator VEO3 für die Bilderstellung sowie den Musikgenerator Suno für Hintergrundmusik. Ein Büro hat Isora nicht mehr. Heute arbeitet sie ortsunabhängig, ohne Chef und ohne feste Arbeitszeiten und plant, irgendwann von überall auf der Welt zu arbeiten. Der Frühling setzt immer früher ein. In Seoul blühen die Frühlingsblumen heute im Durchschnitt 2 Wochen früher als noch vor 20 Jahren. Das zeigen aktuelle Daten des koreanischen Wetterdienstes. Sie machen deutlich, wie spürbar der Klimawandel den Jahresrhythmus verändert. Besonders auffällig ist die Entwicklung beim Pflaumenbaum, dessen Blüte in Korea traditionell den Frühling einläutet. In Seoul öffneten sich die Blüten in den 2000er Jahren im Durchschnitt am 25. März. Im vergangenen Jahrzehnt war es bereits der 12. März, 13 Tage früher. Auch die Kirschblüte, das wohl bekannteste Frühlingssymbol Koreas, verschiebt sich. Während sie in Seoul in den 2000er Jahren noch um den 8. April blühte, fiel der Durchschnittstermin zuletzt auf den 30. März. In diesem Jahr öffneten sich die Kirschblüten sogar schon am 29. März, also 10 Tage früher als der langjährige Mittelwert. Im Süden des Landes ist die Verschiebung noch ausgeprägter. In der Hafenstadt Busan blühten die Pflaumenbäume in den 2000er Jahren im Durchschnitt am 17. Februar. Heute ist es der 5. Februar, also 12 Tage früher. Die Kirschblüte folgt in Busan erst Ende März. Das bedeutet, dass zwischen beiden Blütezeiten inzwischen fast 7 Wochen liegen. Was früher ein fließender Übergang war, ist heute eine lange Pause. Besonders kleinere Geschäfte und Händler, die auf den Ansturm der Frühlingsausflügler angewiesen sind, leiden unter den immer längeren Pausen zwischen den Blütezeiten. Cho, eine 67-jährige Rentnerin aus der Stadt Mokpo im Südwesten, erinnert sich noch gut an die Frühjahrsausflüge von vor 10 Jahren. Damals fuhr die Familie von Pflaumengärten in Gwangyang über die Cornell-Kirschenblüte in Kude bis zur Kirschblütenallee in Hadong und das alles in einem einzigen Frühlingsurlaub. Heute, sagt sie, blüht jede Blume zu einer anderen Zeit. Eine solche Rundreise lasse sich kaum noch planen. Für Städte und Gemeinden, die ihr Tourismusprogramm auf Blütenfeste ausrichten, wird diese Unberechenbarkeit zum Problem. So erlebte die Stadt Changwon in der Provinz Südgyeongsang im Jahr 2024 ein besonders folgenreiches Missgeschick. Das landesweit größte Kirschblütenfest, das traditionelle Gunhangje Festival im Stadtbezirk Jinhae, fand statt, allerdings ohne Kirschblüten. Die Bäume hatten zu früh geblüht und die Blüten waren bereits verblüht, als die Besucher eintrafen. Seither veröffentlicht die Stadt auf ihrer Website täglich den aktuellen Blütestand in Echtzeit. Auch der Landkreis Taesong bei Daegu streamt für sein Azaleen-Festival im April Live-Videoaufnahmen vom Berggipfel des Peace Hill Sun, damit Besucherinnen und Besucher ihren Ausflug besser planen können. Angesichts dieser Entwicklungen wird in Korea auch über den sogenannten Tag des Baumes diskutiert, einen nationalen Gedenktag, der traditionell am 5. April begangen wird und an dem traditionell Bäume gepflanzt werden. Kim Song-hwan, der Minister für Klima, Energie und Umwelt, hatte bereits im Februar erklärt, dass Bäume, die am 5. April gepflanzt werden, aufgrund der gestiegenen Temperaturen mitunter nicht mehr richtig wachsen. Die Regierung prüfe daher eine Vorverlegung auf März. Im Parlament liegen inzwischen 2 Gesetzentwürfe vor. Einer sieht den 20. März und der andere den 21. März als neuen Termin vor. Experten warnen jedoch davor, einen einheitlichen neuen Termin festzulegen. Der Klimawandel verlaufe regional sehr unterschiedlich, sagt Kim Hae-dong, Professor für Umweltingenieurwesen an der Kimya-Universität. Sinnvoller sei es, die Pflanzzeit je nach lokalen Bedingungen flexibel zu gestalten. Dasselbe gelte für die Blütenfeste. Ein landesweit einheitliches Datum werde der Realität eines sich regional unterschiedlich erwärmenden Landes schlicht nicht gerecht, so die Kritik.
Schreibende Menschen. KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literatur Koreas und der Welt bereichert haben. Stellen Sie sich Korea vor knapp 100 Jahren vor. Mit einem Mal ist die Moderne angebrochen, quasi von einem Tag zum anderen, nicht im Innern der Gesellschaft gewachsen, sondern von außen hereingetragen, aufgezwungen durch die japanischen Kolonialherren. Plötzlich ist aus Seoul eine Großstadt geworden und auf einmal sind da befestigte Straßen, Eisenbahnen, Automobile, elektrischer Strom, Telefone, Grammophone, Zeitungen, Büros, Kaufhäuser, Theater, Kinos, Bars und Cafés. In dieser verwirrenden neuen Welt müssen sich die Menschen nun zurechtfinden. Unter ihnen ein junger Mann mit dem Namen Kim Hae-kyung. Wir schreiben das Jahr 1929. Kim macht seinen Abschluss an der Kyongson-Oberschule für Technik in der Abteilung Architektur und beginnt als Bauzeichner für das japanische Generalgouvernement zu arbeiten. Doch die Arbeit erfüllt ihn nicht. Im Jahr 1930 beginnt er zu schreiben, meist in der Sprache der Besatzer auf Japanisch, kurze Geschichten und Gedichte in Zeitschriften veröffentlicht. Und nun nennt er sich bei dem Namen, unter dem er erst viel später, Jahrzehnte nach seinem frühen Tod, als erster Avantgardist der koreanischen Literatur berühmt werden soll. Lee Sang. Der Name Lee Sang kann im Koreanischen vieles bedeuten. Seltsam, Ideal der Vollkommenheit, abnormal oder auch einfach Ende der Durchsage. Tatsächlich klingen all diese Aspekte aus dem Werk des Autors heraus. Oft weiß man allerdings gar nicht recht, wovon seine Erzählungen eigentlich genau handeln. Stets bleiben sie fragmentarisch und offen, sprachlich mehrdeutig und schwammig. Manche Sätze scheinen losgelöst aus ihrem Kontext, beinahe wie Gedichtzeilen, jedoch kaum poetisch ausgearbeitet, sondern meist flüchtig hingeworfen. Und seine Gedichte tragen Titel wie »Seltsame Gegenreaktion« oder »Aus Sicht der Krähen«. 1933 erkrankt Lee Sang an Tuberkulose, hustet Blut, kann seine Arbeit im Büro nicht mehr fortsetzen und eröffnet stattdessen das Café Jebi, die Schwalbe. Hier treffen sich Künstler und Literaten und so schließt sich Lee Sang ein Jahr später dem Literatenzirkel Guinhoe an, der Gruppe der Neun. Anders als die einflussreiche proletarische Künstlervereinigung Koreas, kurz KAPF, der es um Proletarierliteratur und um den Klassenkampf geht, strebt die Gruppe der Neun nach purem Ästhetizismus, nach reiner Dichtung und reiner Literatur. Vieles von dem, was Lee Sang schreibt, ist autofiktional. In seinen Erzählungen enthüllt er seinen eigenen, damals als skandalös empfundenen, dandyhaften Lebensstil, seine Abhängigkeit von einer Prostituierten, seine Tablettensucht. So auch in seiner wohl berühmtesten Erzählung mit dem Titel »Flügel«. Der Ich-Erzähler lebt mit seiner Frau, die offenbar als Prostituierte tätig ist, wie ein Fremder in der eigenen Wohnung. Nachdem seine Frau ausgegangen ist, geht er in ihr Zimmer, um an ihren Kosmetika zu riechen oder ihre Schminktücher mit einer Lupe zu verkokeln. Er überlegt mehrere Tage lang, warum die Gäste seiner Frau ihr Geld geben und kommt zu dem Schluss, dass es wohl ein Vergnügen sein müsse, ihr Geld zu geben. Er geht aus, irrt draußen tief in der Nacht ziellos durch die Straßen, ohne einen Pfennig auszugeben. Er verliert den Verstand, wird krank, nimmt Tabletten, streitet mit seiner Frau, läuft weg, bis auf das Dach des Mitsukoshi-Kaufhauses. All diese Szenen wirken zusammenhanglos, surreal, verfremdet, skurril, ironisch und sarkastisch. 1936 geht Isang nach Japan, wird wegen politischer Aktivitäten verdächtigt, landet im Gefängnis, wird aufgrund seiner verschlimmerten Gesundheit entlassen und stirbt schließlich ein Jahr später, 1937, im Alter von 26 Jahren. Von Isang in deutscher Übersetzung liegen vor der Gedichtband Mogelperspektive und der Erzählband Betriebsferien und andere Umstände. Das war das KBS Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Sie hörten das Programm Kreuz und quer durch Korea mit der mit Dried Flower gesungen von Wave to Earth. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.
The sense of you, it's all blurred out. So dry. Yeah, you're a dry flower. Oh, yeah. Oh, so
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 다 제 탓입니다. 다 제 탓입니다 heißt auf Deutsch so viel wie es ist meine Schuld oder auch das war meine Schuld. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Chuman und Sori haben sich getrennt. Chumans Mutter weiß das nicht und lädt Sori zu einem Familientreffen ein. Chuman versucht sie davon abzuhalten.
Sori가 거기 왜 가? Sori 거기 안 가.
얘는 가족 같은 사이니까 부는 거지. 우리가 뭐
가족 아니니까 다신 Sori한테 오라가라 하지 마.
아니 내가 뭘 그렇게 퍽이나 오라가라 했다고? 너는
우리 헤어졌어. 죄송합니다 어머니. 다 제 탓입니다.
Am Ende sagt Schumann hier, 다 제 탓입니다. Es ist meine Schuld.
다 제 탓입니다.
다 제 탓입니다.
다 제 탓입니다.
Mit 다 제 탓입니다 kann man zum einen seine Schuld eingestehen und signalisieren, dass man die Verantwortung übernimmt. 일이 왜 잘못된 거죠? 제 실수예요. 다 제 탓입니다. Warum ist das schiefgegangen? Ich habe einen Fehler gemacht. Es war meine Schuld. Hier noch ein Beispiel. 왜 다들 늦었나요? 길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다. Warum seid ihr so spät? Ich habe mich verfahren. Es war meine Schuld. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다. 왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
Zum anderen kann man damit auch eine Diskussion beenden. 다 제 탓입니다. 그러니 서로 비난하지 마세요. Algestimnida. Das war meine Schuld, also hören Sie auf, sich gegenseitig zu kritisieren. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 이제 그만합시다. 다 제 탓입니다. 아닙니다. 저도 잘못이 있습니다. Hören wir auf, es war meine Schuld. Nein, ich habe auch Fehler gemacht. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다. 이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 다 제 탓입니다 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über ein Lied über einen Frühlingsausflug und den Pansori-Sänger Kim Chang-ok. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Das Tanga, 축장망해, mit dem sich Pansori-Sänger vor Auftritten gerne aufwärmen, handelt von einem Frühlingsausflug in die Berge. Es geht dabei aber nicht um eine Reise mit schwerem Gepäck. Wie der Titel besagt, reichen ein Bambusstock und Sandalen aus Stroh. In der Joseon-Ära soll sich die Kiseng Hwang Jin-i genau so auf den Weg zum Gebirge Kumgangsan gemacht haben. Obwohl sie damals der größte Star war, reiste sie ohne Diener. Stattdessen hatte sie einen konfuzianischen Gelehrten dabei, der sich als Bediensteter verkleidete und ihre Zither Komungo trug. Der Weg von Kaesong bis zum Kumgangsan war weit und musste zu Fuß zurückgelegt werden. Das dauerte lange und man brauchte viel Geld. Wenn ihr das Geld ausging, musste Hwang Jin-i auch mal hungern oder sie verdiente etwas Geld, indem sie bei Banketten sang und tanzte. So verbrachte sie mehrere Monate auf ihrer Reise und sah sich das Land an. Huang Jinni war offensichtlich nicht nur eine Qi-Sheng, also eine Unterhaltungskünstlerin, die in Poesie und Gesang bewandert war. Sie war wohl auch eine Taoistin, die es verstand, ihr Leben in völliger Freiheit zu leben, unbelastet von weltlichen Belangen. Hören wir nun Park Gui-hi mit Chuk Jang Mang He. Sie begleitet sich selbst auf der Kajage. Diese Woche stellen wir Ihnen den Meistersänger Kim Chang-uk vor, der auf der Insel Gwomun-do lebte. Sein Großvater war Kim Dal-chon, ein illustrer Panzodi-Meister unter der Regentschaft von König Kojong in der späten Joseon-Ära, sein Vater ein schamanischer Priester. Kim Chang-uk wuchs also in einer musikalischen Familie auf und lernte von klein auf Gesang. Dennoch gelang es ihm nicht, seine Kunst zum Beruf zu machen. Obwohl er genug Talent hatte, um professionelle Aufnahmen zu veröffentlichen und gelegentlich auch Nachwuchskünstler zu unterrichten, verdiente er seinen Lebensunterhalt als Fischer. Das lag daran, dass er auf der Insel Gwomun-do lebte, weit ab vom Festland zwischen Yeosu und Jeju-do. Das machte es schwer für ihn, sich als Panzodi-Sänger zu etablieren. Und er musste seine Familie ernähren und dafür den ganzen Tag arbeiten. Dennoch machte er sich schließlich als Sänger einen Namen. Sein Gesang faszinierte auch den damaligen Gouverneur der Provinz Jeollanam-do, der Kim Chang-uk fragte, was er für seine Lieder gerne hätte. Er sagte, er hätte gerne ein eigenes Fischerboot und der Gouverneur soll ihm tatsächlich eines gekauft haben. Als das Gwomun-do Paenno-re, das Bootlied von Gwomun-do, als immaterielles Kulturerbe von Jeollanam-do anerkannt wurde, wurde Kim Chang-uk zum ersten Praktizierenden davon ernannt. Doch leider verstarb er nur ein Jahr später. Der heutige Praktizierende, Chong Gyeong-jung, war früher Begleitsänger für Kim Chang-uk. Er musste nach Kims plötzlichem Tod in dessen Fußstapfen treten und lernte anhand von Aufnahmen von Kims Gesang in aller Eile das ganze Lied. Wir wollen heute eine Aufnahme von Kim Chang-uk hören, in der er das Bootlied von Gwomun-do gemeinsam mit Fischern von der Insel singt. Die Aufnahmequalität ist nicht sehr gut, da die Aufnahme nicht in einem Studio gemacht wurde, sondern von einem Musikwissenschaftler in einer Pension in Yeosu. Aber dafür ist sie äußerst authentisch, denn die Fischer singen das Lied genauso, wie sie es sonst auch bei der Arbeit auf dem offenen Meer sangen. Die Insel Jindo im koreanischen Südwesten ist bekannt dafür, viele herausragende Sängerinnen und Sänger hervorgebracht zu haben. Auch in Nordkorea gibt es so einen Ort, und zwar den Kreis Yonggang in der Provinz Pyeongan-namdo. Der Meistersänger Kim Gwan-jun, der den Baebaenggi-gut und das Lied von An Jung-gun komponiert hat, stammt auch von dort. Yonggang ist für viele Volkslieder bekannt, darunter auch Kinari, was vermutlich so viel heißt wie langsames Arirang. Arirang-Lieder haben normalerweise Refrains mit Arirang oder Aradi, doch Yonggang Kinari hat keinen Refrain. Stattdessen zeichnet sich das Lied dadurch aus, dass ein melodischer Text sehr langsam gesungen wird. Heute wollen wir zum Abschluss dieses Lied noch in einer Version auf der Flöte Tangsaenap hören. Es handelt sich dabei um eine nordkoreanische Abwandlung der Doppelrohrblattflöte Taepyeongso. Tangsaenap ist mehr als doppelt so lang wie eine Taepyeongso und wurde so modifiziert, dass man auf ihr leicht Halbtöne spielen kann. Ihr Klang ist auch weicher als der der Taepyeongso. Hören wir nun die Kümgangsan Opernkompanie, die aus Nordkoreanern in Japan besteht, mit Yonggang Kinari. Choi Yong-dok spielt die Tangsaenap ab. Thank you. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.